Wir wollen miteinander zwei Bibelworte lesen, das eine aus 1. Samuel 3 und das andere dann aus Jesaja 43. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Vision war nicht häufig. Eines Tages geschah es. Eli schlief an seinen Platz. Seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes aber war noch nicht verloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade des Herrn Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht enthüllt worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr wieder heran und rief wie beim vorigen Mal, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede Herr, dein Diener hört. Und aus Jesaja 43, jetzt aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Auf Gott hören, das ist heute das Thema dieses Gottesdienstes und der Predigt. Und ich möchte mit einem steilen Satz einsteigen, der vielleicht oder etwas befremdlich klingt. Dass Gott zu uns spricht, ist wichtiger als was er uns sagt. Dass Gott zu uns spricht, ist wichtiger als was er uns sagt. Selbstverständlich ist wichtig, was er uns sagt. Aber noch wichtiger, ich möchte sagen, lebenswichtig ist, dass Gott zu uns spricht und dass wir ihn überhaupt hören. Denn das Schlimmste, was geschehen kann, ist nicht, dass Gott uns etwas sagt, das hart klingt und hart ist, sondern dass er einfach nichts mehr sagt. Und dass wir das gar nicht merken, dass er schon lange nichts mehr zu uns sagt. So war es wohl in jener Zeit, zur Zeit Elis, von der wir eben gelesen haben, da heißt es, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Machte das etwas dem Gemeinde- und Gottesdienstbetrieb aus? Überhaupt nicht. Der lief vielleicht sogar noch viel besser. Da konnte man ja alles viel besser vorbereiten, musste nicht denken, dass irgendwas schief geht. Gott hielt sich ja zum Glück zurück. Da musste man nicht Angst haben, dass da irgendetwas gesagt wird, was einen aufrührt, wo jemand sich auf den Schlips getreten fühlen kann. Das war ja alles wohltemperiert, so würde man sagen. Das Volk kam herbei, brachte Opfer, Es wurden allerhand passende Schriftstellen und Gebete rezitiert. Und alles fand nach Vorschrift statt. Manche Leute hatten Fragen. Dafür wurden dann die passenden Bibelstellen rausgesucht. Glaubt nicht, dass sie die Bibel nicht gelesen haben, soweit sie damals da war. Mose, Josua und die Richter, das hatten sie wohl schon. Und doch heißt es, das Wort des Herrn war selten in dieser Zeit. Wie soll man das verstehen? Es drehte sich doch alles wie bei uns um die Bibel, ne? Ja, und Gott schwieg. Dass man über die Bibel redet, heißt noch lange nicht, dass Gott spricht. Ich weiß, das sind sehr zugespitzte Sätze, aber lasst sie doch mal so stehen und auf uns wirken. Ich stelle mir das so vor, man hatte all die schönen Bibelworte und all das und die Theologie, aber der lebendige Gott sprach nicht mehr lebendig. Das, was in der Bibel aufgeschrieben war, das war alles korrekt, aber es sagte einem nichts mehr. Das Schlimmste daran war wohl, dass man das normal fand. Es lief doch gut. Was wollt ihr denn? Gewiss, da waren die menschlichen Schwächen des Bodenpersonals Gottes, der Priester, die waren auch ziemlich eklatant, aber ganz ohne Schwächen geht es doch nie, oder? Ich sehe auch hier niemanden, dem schon die Flügel angeschraubt sind. Ich habe mich gefragt, als ich das so las, ist das die Beschreibung unserer Zeit? Der kirchlichen Lage, alles geht, und zwar gerade des besseren Teils der kirchlichen Lage, des kirchlichen Lages, alles geht okay, alles ist in Ordnung. Aber wenn man fragt, wann hat das Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Das Schlimme, und was noch schlimmer ist, ist wohl daran, wir können das hier rauslassen, dass es nicht so wenig Leute in dem Volk Gottes ganz richtig fanden und gut. Denen gefiel das so. Das war eine ordentliche Gemeinde, ein ordentlicher Gottesdienst, da lief nichts schief. Wenn Gott nicht redet, dann stört er ja auch nicht unseren Betrieb. Das hat doch einen Vorteil, oder? Dann bringt er nichts durcheinander. Er redet uns nicht dazwischen. Und die Priester, die sorgten schon dafür, dass alles gut weichgespült ankam. Es war ja nicht so lange her, wenn man vorher guckt im vorherigen Kapitel, da war mal ein sogenannter Mann Gottes gekommen nach Silo. Also irgendeine prophetische Gestalt. Bisschen wilder Geselle, würde ich sagen. Und er hatte auch ziemliche Drohungen ausgestoßen gegen die Priesterschaft und gegen Eli. Es war peinlich. Wir sind doch zu einem Gottesdienst gekommen. Wir wollen doch erbaut werden. Und da sagte dieser Mann so schreckliche Dinge. Zum Glück ist er ja dann weggegangen. Und da war man froh, dass sowas nicht häufig vorkam. Hier steht das noch, klickt noch durch. Es heißt, Visionen waren nicht häufig, das steht wörtlich im hebräischen Text, Visionen waren nicht eingerissen. Ihr kennt das Wort eingerissen? Das reißt mir ein, das wird zu viel. Also es kann ja mal vorkommen, so eine Vision, aber dann bitte, das war's jetzt auch. Das darf nicht einreißen und ich kenne nicht so wenige Gemeinden, die sagen, ach, es ist gut, bei uns sind diese geistlichen Dinge nicht so eingerissen. Wir sind eine ordentliche Gemeinde. So war das ja wohl hier. Was hat sich geändert, als Gott durch Samuel sprach wieder? Nicht, was Gott gesagt hat. Nette Dinge, das waren natürlich überhaupt nicht nette Dinge, die Gott gesagt hat durch Samuel. Aber am Ende des Kapitels lesen wir, und ganz Israel erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Der Herr offenbarte sich Samuel durch sein Wort, und Samuels Wort erging ganz Israel. Das, was sich geändert hat, war nicht, was Gott sagte, sondern dass plötzlich bei denen, die ein offenes Ohr hatten im Volk, sozusagen der Frühling ausgebrochen ist. Und die sagten, es ist noch nicht Sommer, aber Gott redet wieder. Wer weiß, vielleicht kommen noch einige Schneestürme, aber Gott redet wieder. Gott sei Dank, diese Zeit des Schweigens Gottes ist vorbei. Man kann das wie ein Aufatmen hören. Er redet wieder. Denn das ist für Gottes Volk lebenswichtig, dass wir einen lebendigen Gott haben, der zu uns redet. Jesus sagt in der Geschichte von der Versuchung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Jesus sagt, davon lebt ein Mensch, sonst ist er geistlich tot, mit 1000 Bibeln in der Hand. Wenn ich das lebendige Wort ihn erreicht, und er spürt, jetzt redet Gott wieder zu mir. Es kommt gar nicht darauf an, wie er das macht. Wir haben es ja auch in Zeugnissen gehört, so das Gefühl, Gott ist wieder da. Ganz egal, wenn es ein schwerer Tag war. Gott lebt und er ist wieder da. Und das war das, was sich damals auch geändert hat. Es geht beim Reden Gottes nicht darum, dass wir angeben, oho, ja, wir haben prophetische Gaben oder sowas. Darum geht's gar nicht. Es geht ums Eingemachte. Es geht ums geistliche Leben und Überleben. Und wenn wir die Stimme Gottes nicht hören und nicht mehr hören, dann ist beides aufs Höchste gefährdet. Und darum muss unsere Sehnsucht sein, dass jede Woche, jeder Tag diesen Moment hat, wo wir wissen, da gab es etwas, da hat der Herr durch zu mir geredet. Ich weiß, es gibt Momente, Gott führt uns auch durch Durststrecken, auch ohne, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Das ist so. Ich glaube, es war Sadhu Sundar Singh, der betete mal und sagte, Gott, was ist los, Herr? Ich höre so lange nichts mehr von dir. Und dann sagte der Herr ihm in einer Vision, auch meinen treuesten Dienern entziehe ich mich von Zeit zu Zeit, damit sie mich wieder neu suchen. Das ist normal, dass es auch Zeiten gibt, in denen Gott wie in einem guten Gespräch schweigt, damit wir Zeit haben zum Nachdenken und zum Hören. Aber das kann ja nicht das Ende sein. Die Zeit des Schweigens Gottes muss eine Vorbereitung sein für uns, dass wir hungriger werden und sagen, Herr, jetzt bin ich ganz gespannt auf das, was du mir als Nächstes sagst. Darum habe ich das hier so zugespitzt. Dass Gott redet, ist wichtiger, als was er zu uns sagt. Denn das sagt Jesus auch, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist so schön, dass der Herr uns mit Schafen vergleicht. Die verstehen absolut nicht, was der Hirte sagt, oder? Die wissen nur, es ist mein Hirte. Und wenn ich dahin gehe, wo mein Hirte redet, dann ist es gut für mich. Und sie verstehen vielleicht, wenn mein Hirte eine bestimmte Laute von sich gibt, dann bin ich anscheinend gemeint. Das ist nicht viel. Aber ich glaube, so viel ist uns verheißen, dass wir, auch wenn wir nicht unbedingt jetzt große intellektuelle Erlebnisse haben, dass wir etwas davon spüren, ja, es ist der Herr und er meint mich. Es geht also nicht darum, was wir alles wissen und erfahren, auch in diesen 40 Tagen. Vielleicht wird Gott uns ganz bestimmte Antworten geben. Aber was ich meine, das Wichtigere ist, dass wir wieder erleben, er ist da, er redet zu mir. Es gibt allerdings zwei Dinge, die sollten wir heraushören. Und diese zwei Dinge machen uns zugleich auch hörfähig. Das erste ist, was wir heraushören müssen, ist, wenn Gott anfängt zu reden, ist das, was wir in Jesaja lesen, dass Gott zu uns sagt, ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, heißt es da. Denn das macht uns wieder hörfähig. Wenn wir das nicht gehört haben, dann sind da so ganz starke Störgeräusche von Anklagen, von Beschuldigungen oder auch manchmal von Versuchungen. Und es fällt uns so schwer, die Stimme Gottes zu hören, weil die Störgeräusche so massiv sind. Und darum müssen wir als erstes das hören, dass Gott sozusagen diese Störgeräusche durchbricht, indem er uns zusagt, ich habe dich erlöst. Er spricht ja nicht zu Unschuldslämmern. Weder damals bei Samuel und Eli, noch bei uns. Auch wenn wir lang zur Gemeinde gehören, wir haben immer noch die Blutgruppe Adams und Evas. Und wenn die Umstände schwierig sind, kommen die alten Gene durch. Verlasst euch drauf, die sind immer da, solange wir hier auf dieser Erde sind. Das Problem ist natürlich, was Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Immer wenn wir uns auf Sünde einlassen, bekommen wir einen Herrn. Und er kann uns Befehle geben und er kann uns sagen, wo es seiner Meinung nach längs geht. Und die Stimme dieses Herrn redet dann in der Konkurrenz zur Stimme Gottes. Diese Stimme dieses Herrn kommt als Beschuldigung. Siehst du, das ist falsch gewesen. Oder als Drohung, es geht doch alles schief, vergiss es doch. Oder wie immer, als Versuchung, lass es, ich bin doch stärker als du. Es ist so schwer, die Stimme des guten Hirten zu hören, wenn da diese anderen Stimmen so laut sind. Wir können versuchen, das die niederzureden, aber wir wissen, dass uns das letztlich nicht klappt. Wenn die Stimme des Anklägers unsere Versäumnisse uns vorhält, verhält unsere Verfehlungen und Schulden. Was allein diese Stimme zur Ruhe bringen kann, ist nicht, dass ich mir entschuldige oder dass ich zu Bruder Daniel gehe und der klopft mir auf die Schulter und sagt, ach, so schlimm ist das ja nicht. Sondern, dass der lebendige Gott mir sagt, ich habe dich erlöst. Du bekommst hier nicht Paragraph 51 verminderte Zurechnungsfähigkeit, weil du so ein armer, schwacher Mensch bist, sondern ich habe dich erlöst. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir uns selbst verteidigen oder entschuldigen. Und wir merken plötzlich, jetzt bin ich frei. Das heißt ja wörtlich, ich habe dich losgekauft. Ich habe für dich bezahlt. Stellen wir uns mal vor, wir sind irgendwo in einem schönen Restaurant und haben so richtig gut zugeschlagen. Und dann denken wir gleich, wie vorhin wir das im Zeugnis gehört haben, gleich werde ich mein ganzes Geld los. Und dann kommt jemand und sagt, ich war schon dort, ist bezahlt, du kannst gehen. Ich weiß, wenn er dort nicht gewesen wäre und ich versuche rauszugehen, dann hat mich jemand bei der Krawatte, Moment mal, Sie wollten doch noch nicht gehen, oder? Aber wenn da jemand bezahlt hat, dann kann ich fröhlich Tschüss sagen und das ist ganz okay. Und das ist, was passiert ist mit Jesus. Er hat bezahlt. Aber das ist nur das Ding, das nützt nichts, wenn ich das uns als Theologie vorlege. Das wissen wir doch alle, oder? Das haben wir seit der Sonntagsschule schon alles gehört. Es ist etwas anderes, wenn wir das so hören. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Ich bin ein Mensch, also wahrscheinlich auch für mich. Und dann, ich muss das jetzt glauben. Als wenn plötzlich das in unser Herz hineinfällt, so direkt vom Himmel: Ich habe für dich bezahlt. Verstehen wir? Diese Stimme müssen wir hören. Diese Stimme, die wir, ja, dann kommt das andere zur Ruhe und dann können wir plötzlich auch anderes verstehen, was er zu uns sagt. Haben wir diese Stimme gehört, die uns das so gesagt hat: Ich habe für dich bezahlt, fürchte dich nicht. Wie kann man das wissen? Nun, ich sage das ganz einfach. Wenn man sie gehört hat, weiß man's. Sehr einfach. Ich kann nicht sagen, wie. Es geht einem vielleicht wie dem Mann, der das Spiritual gedichtet hat: Nobody knows the trouble I've seen. An einer Stelle sagt er: I never shall forget the day when Jesus washed my sins away. Ich werde nie den Tag vergessen, als Jesus meine Sünden weggewaschen hat. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und wenn man die hat, dann kann man plötzlich auch ganz anders mit Gott sprechen. Man weiß, er hat's mir gesagt. Wenn man diese Stimme nicht gehört hat: Ich habe dich losgekauft, dann sollte man mit Gott darüber sprechen. Dann sagen: Herr, warum konnte ich das noch nicht hören? Warum kann ich es im Moment nicht hören? Gibt es irgendetwas, was das blockiert in mir, dass ich das nicht hören kann? Dass es für mich so eine Theorie geblieben ist, die mein Herz nicht erreicht? Vielleicht ist es etwas, wo der Herr sagt: Ich habe dir da mal was gesagt, das solltest du mir gehorchen. Oder ich weiß nicht, was es war. Vielleicht auch: Du solltest jemanden vergeben. Denn wenn du nicht vergibst, kannst du das nicht hören, dass ich dir vergeben habe. Oder was immer es ist. Das können übrigens Leute sein, die schon tot sind, denen wir noch vergeben müssen, damit wir plötzlich die Stimme hören können: Fürchte dich nicht, ich habe für dich bezahlt. Ein zweites müssen wir heraushören, das ist: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wenn der gute Hirte ruft, dann sagt er nicht: Nummer 24, Nummer 23 und Nummer 256. Oder sagt er: Lotti und Olga, oder wie dann die Schafe alle heißen. Ja, mein Namen. Und das, die Schafe können zwei Dinge, müssen sie wissen. Erstens, es ist die Stimme des guten Hirten. Und zweitens, er hat das gesagt, was mich meint. Und dann kommt's. Diese beiden Dinge müssen wir hören. Wir müssen hören, es ist der Herr, der zu uns spricht, und er ruft mich bei meinem Namen. So hat das ja auch bei Samuel angefangen. Nicht: Hey, du da, oder du Mensch, sondern Gott sagt: Samuel. Und zwar ziemlich oft, wenn wir die Geschichte durchlesen. Ziemlich oft. Immer wieder. Zum Schluss sogar doppelt: Samuel, Samuel. Warum wird das so betont? Wenn Gott uns beim Namen nennt, dann spricht er tief in unsere Geschichte hinein. Und wir können Gottes Geschichte in unserer Geschichte erkennen und wahrnehmen. Ich kann mich als eine Person plötzlich wahrnehmen, die von Gott, so wie ich bin, gewollt und geschaffen ist, und zwar nicht mit Make-up, sondern pur. Ich kann mich annehmen, wenn er mich beim Namen nennt. Haben wir mal überlegt, wie wir heißen? Warum wir diesen Namen bekommen haben? Wenn wir Kindersegnungen haben, dann denke ich oft darüber nach. Manchmal sind es ja sehr oberflächliche Beweggründe in unserer Zeit, die jemand einen Namen geben. Aber es ist wichtig, dass wir, ja, manchmal liegt aber auch eine Prophetie in diesem Namen, ohne dass wir es wissen und ohne dass unsere Eltern das gewusst haben. Ich lade uns einmal mit Gott über unseren Namen zu sprechen. Das kann hochinteressant sein. Also ich hatte ja ein großes Problem mit meinem Namen, das will ich jetzt mal hier so verkündigen. Wenn man ernst heißt, ist das auch nicht schwierig, dass man da ein Problem mit haben muss. Vor allem, wenn man sich gar nicht so ernst fühlt. Also es gab eine Zeit, ich habe dann mal meine Mutter gefragt, die hat gesagt, das war kein Versehen. Aber es hat mich nicht so ganz getröstet. Ich erinnere mich an eine Zeit in meiner Jugend, da hatte ich mir mal einen Alias-Namen zugelegt, den werde ich euch jetzt nicht verraten, weil ich einfach mit dem Namen Ernst nicht so ganz zufrieden war. Und es war viel, viel später, dass ich mal darüber nachgebetet und habe dann auch im Lexikon mal nachgeschaut und da habe ich gefunden, was Ernst heißt. Ernst heißt der aufrechte Kämpfer. War ich mit meinem Namen versöhnt. Und die mich kennen, die werden sagen, ja, da ist vielleicht sogar manchmal was Wahres dran. Ich möchte das jedenfalls sein. Ein aufrechter Kämpfer für den Herrn, einer, der den guten Kampf des Glaubens kämpft. Ich lade uns ein, es hat ja auch was zu tun damit, dass ich mit meiner Geschichte versöhnt bin. Es gibt einen anderen Moment in meinem Leben, wo Gott mal gesagt hat, ich sollte wirklich auf ihn hören. Und er hat mir ein wichtiges Ereignis in meiner Geschichte gezeigt, wo ich plötzlich ihn am Werk sah. Ich kann das und will das nicht beschreiben. Aber es wäre sehr wichtig, dass ich nicht nur wusste, okay, ich bin erlöst für den Himmel, sondern mit meiner jetzigen Existenz, so wie ich bin, mit Namen und allem zugehört, hat der Herr mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin nicht Gottes Problemkind, sondern Gottes Wunschkind. Amen. Ich denke, das haben wir jetzt für uns alle mal gesagt. Aber das ist eine andere Sache, ob ich das jetzt erkläre, ob ich das sage. Ich glaube, dass jeder von uns persönlich darüber mit Gott sprechen kann und sollte und sagt, Herr, ich möchte, dass du mich mal bei meinem Namen rufst. Es war ja so bei Samuel, er hatte ja einen ganz besonderen Namen. Seine Mutter Hannah litt ja darunter, dass sie immer dachte, Gott hat mich abgelehnt. Es war ja so, es hieß ja, der Herr hatte ihren Leib verschlossen, sie konnte keine Kinder kriegen. Und das lastete auf ihr bei allem, dass sie sagte, was immer ich mache, wie ich bete und was ich tue, da ist von Gott her sozusagen ein Nein. Du nicht. Und als sie dann schließlich mal dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet hat und der Herr ihr dieses Kind schenkte, da hat sie gesagt, jetzt habe ich einen Namen. Samuel. Gott hat mich gehört. Gott hört. Und es war für sie wie eine Riesenerleichterung. Da war sozusagen diese Mauer zwischen ihr und Gott weg. Gott hört mich. Es ist in Ordnung mit mir und Gott. Und ich denke, irgendwann hat Samuel gefragt, warum heiße ich eigentlich so? Oder vielleicht hat sie von sich aus gesagt, weil da der Ahnung, meine Existenz hat viel mit Gebet zu tun und hat mit Gottes Gnade zu tun und alles. Das wusste er. Aber er wusste, es war letztlich seine Mutter, die ihm den Namen gegeben hat. Und jetzt nimmt Gott diesen Namen, den seine Mutter ihm gegeben hat. Und jetzt sagt Gott zu ihm, Samuel. Und das war, wie wenn Gott nochmal zu ihm sagt, du, und das ist das Siegel von meiner Seite her, ich habe dich gewollt. Das war nicht nur, dass deine Mutter dich so dringend haben wollte, sondern bevor deine Mutter dich haben wollte, wollte ich dich haben. Wissen wir etwas davon? Dass wir hier sind, nicht weil unsere Eltern uns haben wollten oder weil, ich will das nicht näher beschreiben, sondern weil Gott uns haben wollte. Ganz egal, was sie sich dabei gedacht hatten, dass Gott sagte, dich wollte ich schon lange haben und ich habe einen Weg gefunden, dass du jetzt hier bist. So hört Samuel seinen Namen. Und dieses Urwort, das er als Kind immer gehört hat, wo er wusste, wenn diese Silben kommen, dann bin ich irgendwie gemeint. Das wusste er von seiner Mutter. Bis er begriffen hat, das bin ich. Da hört er plötzlich, wie Gott dieses Urwort Samuel ihm zusagt und sagt, Samuel. Und er bestätigt dieses Wort und er weiß, ich bin einer, den Gott hört. Und das, man kann das Wort Samuel auch anders deuten. Ich bin einer, dem Gott die Ohren geöffnet hat, dass er Gott hört. Das wusste er jetzt. Ich bin einer, dem die Ohren geöffnet sind, dass er Gott hört. Ich möchte uns das ganz praktisch mal empfehlen. Bitte beißt nicht die Zähne zusammen, bis ihr irgendeine Vision kriegt oder sowas. Gott schenkt euch die oder nicht. Darauf kommt gar nicht an. Aber Gott kann es schenken, dass uns die Ohren aufgehen. Und dann ist plötzlich, wenn wir die Bibel lesen, ist immer wie wenn so ein Spot auf ein Wort fällt. Dieses ist jetzt dran. Und über den Tag Gott sagt, und das hat mit dem zu tun. Und wir sehen plötzlich, ja, auf eine geheimnisvolle Weise, die wir mit unserem Verstand gar nicht richtig analysieren können, redet Gott. Wir müssen beides hören, damit unsere Ohren aufgehen. Ich habe dich losgekauft und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Haben wir die Stimme Gottes gehört, mit der er uns beim Namen gerufen hat? Ich glaube, es gibt nicht so wenige Christen, die sehr lange Zeit die nie gehört haben, die an Jesus glauben, aber deswegen auch mit sich selbst so wenig Frieden haben. Vielleicht sehr ehrgeizig sogar, sind auch sehr eifrig in der Gemeinde, aber mancher Eifer und mancher Ehrgeiz kommt aus einer Unbefriedigung heraus. Ich muss es ja Gott beweisen, dass ich gut bin. Ich muss ihm gefallen, damit ich sein Kind bin. Wie anders ist, wenn ich das weiß. Der Herr hat mich beim Namen gerufen, ich bin sein Kind. Auch wenn ich mal wieder gerade mich blöd angestellt habe, das macht daran gar nichts aus. Haben wir diese Stimme Gottes gehört? Wenn ja, dann weiß man es. Und dann will man sie immer wieder neu hören. Wenn man diesen Namen noch nicht gehört hat, wo Gott persönlich zu mir gesagt hat, na, nun heiße ich nicht Samuel, aber ich will jetzt, könnt ihr jetzt euch anschauen und dann wisst ihr, wie er heißt. Dann sollten wir in diesen Wochen der Stille uns mal Zeit nehmen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mich bei meinem Namen rufst. Das ändert so vieles in unserem Leben und es macht uns die Ohren auf. Amen.